Ja, herzlich willkommen zu dem Thema heute Nachmittag: WWW, Liebe, Beziehung, Gottes Idee. Ich weiß nicht, was du dir jetzt darunter vorstellst, aber eins ist sicher: dass es dich gibt, war Gottes Idee und ein Ausdruck seiner Liebe. Wer heute Vormittag schon da war, hat auch schon eine der guten Ideen Gottes kennengelernt. Heinz Spindler. Wir begrüßen ihn ganz herzlich. Er ist mit seiner ganzen Familie hier. Genau. Und wer ihn schon gehört hat, der weiß, dass er einer ist, der schon ganz tief in die Liebe Gottes eingetaucht ist. Und ich bin ganz gespannt, was er uns jetzt zu diesem Thema sagen wird. Wir bitten Gott um seinen Segen und werden still. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der menschgewordene Ausdruck der Liebe Gottes bist und dass wir wissen dürfen, dass wir deine Idee sind, so wie wir sind. Danke, dass du jetzt selber zu uns sprichst, durch Heinz Spindler. Wir befehlen uns dir an und bitten dich, dass du ihn segnest und ihn füllst mit deinem Geist, sodass wir deine Gedanken verstehen können. Wir loben dich jetzt schon dafür. Amen.
Danke. Ja, ich begrüße euch auch heute Mittag. Ist ja gar nicht Nachmittag, doch, ein bisschen Nachmittag. Ist ja Viertel Nachmittag. Und so, ich möchte kurz noch was zu meiner Person sagen. Also ich lebe am Bodensee und arbeite dort am Bodenseehof in einer Fackelträger-Bibelschule. Und wir haben sehr viel natürlich mit jungen Menschen zu tun. Im Winter haben wir eine Bibelschule in englischer Sprache. Die kommen knapp 100 junge Leute aus vielen verschiedenen Nationen zu uns. Und da stellen wir auch dann manchmal natürlich fest, auch die kulturellen Unterschiede, auch in Bezug auf die ganze Frage Liebe, Freundschaft, Gottes Idee. Und ich stelle fest, dass sich in Europa vieles verändert hat, das vor ein paar Jahren noch ganz normal war, ist heute gar nicht mehr normal. Und da will ich auch ein bisschen drauf eingehen, weil es große Fragen gibt. Ich habe nie das kennengelernt, was das heißt, so richtig mit Jesus Liebe und Freundschaft zu leben, weil ich dann eigentlich erst mit 24 Jahren zum Glauben gekommen bin an Jesus Christus und meine Frau kurz nach mir. Also wir haben geheiratet, da haben wir kaum eine Idee davon gehabt, was gibt es einen Plan Gottes für mein Leben, was hat es alles überhaupt mit meinem Leben zu tun, so Liebe Gottes oder Freundschaft und all diese Dinge. Und natürlich, wenn du dann drüber nachdenkst, später dann im Leben, und ich mache mir viele Gedanken drüber, sehe das, wie diese Welt läuft, das ist schon sehr interessant. Und ich muss sagen auch, ich sage nicht, dass eine Beziehung ohne Jesus scheitert, ja, aber ich glaube, dass jede Beziehung letztendlich ein Ausdruck dessen sein soll, dass es da einen lebendigen Gott gibt, der sich das ausgedacht hat oder von dem seinen ewigen Gedanken her Beziehung eigentlich geprägt ist, weil er uns Menschen auf Beziehung hin angelegt hat. Und diejenigen, die es jetzt ohne Gott leben, aber trotzdem erfolgreich leben, das sind eben dann einfach Menschen, die ihm auch nicht dankbar sind, die sagen, das bekomme ich schon dann irgendwie hin. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass jetzt Menschen, die mit Jesus leben, mehr Probleme haben in Beziehungen als Menschen, die ohne Jesus leben, weil wir heute feststellen, dass es selbst ich war vor kurzem in Amerika gewesen und es sagten sie, die Scheidungsrate unter Christen ist 50%. Also 50% alle Ehen von Menschen, die sagen, wir leben mit Jesus Christus, lässt sich wieder scheiden. Das ist schon eine katastrophale Zahl. Und so ist eigentlich auch die Zahl mittlerweile in Europa geworden. Und ich denke, dass wir da Verschiebung haben von all den Dingen, die wir unter Liebe und Beziehung verstehen. Ich bin fest davon überzeugt und das sehe ich auch im Leben von den jungen Studenten, die zu uns kommen. Und auch wir haben knapp 1500 Konfirmanden, die im Jahr zu uns kommen und dann viele verschiedene andere Leute. Ich bin fest davon überzeugt, dass all das, was wir sehen, mit dem, was wir uns auseinandersetzen, dass das einen erheblichen Einfluss hat auf unsere Vorstellung, was das eigentlich wirklich bedeutet, Freundschaft zu leben, was es bedeutet, Liebe zu leben, was es bedeutet, einfach in so einer Beziehung überhaupt miteinander vorwärts zu gehen. Die Vorstellung auch, was ist eigentlich ein Freund? Was ist eigentlich Liebe? Das ist schon eine riesen Herausforderung. Ich möchte euch kurz dann ein bisschen reinleiten in das, mit dem ich mir sehr viel Gedanken mache. Ich mache mir sehr viel Gedanken natürlich über junge Menschen. Wir haben 3 Kinder, 2 Mädels und einen Sohn, die alle 3, die jüngste ist 22, dann haben wir 24-jährige Tochter und einen 26-jährigen Sohn. Und von daher können wir es auch ein bisschen so beobachten. Und wisst ihr, auch in so einer Familie jetzt, wie wir leben, sind Herausforderungen ganz normal. Das ist nicht, dass du deswegen mit dem geboren wirst, dass du dann plötzlich alles so lebst, wie es eben dann so in der Bibel steht oder wie du denkst, so müsste ich leben oder wie es manche Menschen dann von dir erwarten. Das ist immer eine riesen Herausforderung. Und ich nehme das auch nicht als selbstverständlich. Also das ist mir sehr, sehr wichtig auch in der ganzen Sache. Was in der Frage auch, finde ich, heute ganz wichtig ist, Frage von Beziehung, ist natürlich, hat was damit zu tun auch mit dem, was wir heute Abend noch behandeln wollen oder werden auch. Wer bist du eigentlich? Sau wichtige Frage, wer bin ich eigentlich? Was habe ich für Ziele? Und wo ist eigentlich die Quelle meiner Ziele im Leben? Das ist eine wichtige Frage, die du dir beantworten solltest. Viele, stellt man fest, die werden immer später sich damit auseinandersetzen eigentlich. Was will ich eigentlich im Leben? Und deswegen gibt es ja auch diese ganzen Seminare. Finde den Plan eigentlich für dein Leben, das Ziel für dein Leben. Viele sind da und möchten auch gern auf jeden Fall ein Ziel für ihr Leben haben, einen Plan für ihr Leben. Und ich habe mal von jemandem was gelesen, das hat mir sehr gut geholfen, über die Jugendkultur, wie die heranwächst. Das war von einem Amerikaner, Ron Hutchcraft heißt der, und er hat 10 Punkte so ein bisschen zusammengestellt im Leben von jungen Leuten, wie man das Leben von vielen jungen Menschen kulturübergreifend eigentlich ein bisschen sehen kann. Und das hilft auch dabei. Er sagte, der erste Punkt für ihn war, was er feststellte, bei vielen jungen Menschen geht die Einsamkeit sehr tief. Also viele sind sehr einsam und ich glaube auch, dass einige, die hier sind auf dem Pfingstjugendtreffen, eigentlich einsam sind, obwohl sie in Gemeinschaft leben. Aber es ist ein Stück Einsamkeit in deinem Herzen, in deinem Leben. Und deswegen tun manche auch alles Mögliche dafür, um einmal das Gefühl zu bekommen, ja, ein Gefühl zu bekommen, dass ich nicht mehr einsam sein muss. Das Gefühl zu bekommen, geliebt zu sein. Obwohl ich hinterher schon weiß, letztendlich, das war es dann auch nicht gewesen. Einmal begehrt zu sein, das hat auch was mit dem zu tun, mit dem Thema von heute Abend. Das Zweite, es gibt keine Grenzen mehr. Der beschrieb es dann so und sagte, das Thema Sexualität zum Beispiel in unseren Gesellschaften, aus denen wir kommen, das ist wie wenn du auf ein Eishockeyfeld bist. Es gibt nirgendwo ein Aus, das Spiel geht immer weiter. Es ist grenzenlos geworden. Und damit wird jeder auseinandergesetzt, nicht bloß ihr, werde auch ich damit, muss mich damit auseinandersetzen, weil wir in dieser Gesellschaft, in der wir leben, gnadenlos damit bombardiert werden. Ich habe mir vor kurzem so gedacht, in Friedrichshafen, das ist bekannt dafür, das ist eine Messestadt und da ist jedes Jahr so die Tuning-Messe. Da siehst du immer die Checker, die da mit ihren Autos anfahren und die Polizei freut sich schon. Die haben überall alles aufgestellt und dann steigen sie halt aus, die Bürschchen, haben alle rote Backen, weil sie dann halt keinen Schein dafür haben, dass die Karre tiefer gelegt ist. Und so. Aber die fahren dann alle so rein in die Messe und die möchten dann auch, die warten dann alle auf den Tag, an dem die Miss Tuning gewählt wird. Und es ist echt erstaunlich, denke ich, in einer Gesellschaft, die sich auf einer Seite extrem riskiert darüber, dass alles so bloßgestellt wird, so freigegeben wird, aber so eine Tuning-Messe kommt nicht ohne das aus, ohne nacktes Fleisch, ohne Bloßstellung von einer Frau, obwohl es auf der anderen Seite, erstaunlich, die Frauen sofort auf die Barrikaden gehen würden sagen, hey, das lassen wir nicht mit uns machen. Aber bloß weil ein paar so Checker dabei sind, die sonst kein Auto kaufen würden, lege ich mich auf die Kühlerhaube. Seltsam. Aber das wird vermittelt. Und ich denke auch heute werden eben viele junge Leute, gerade auch durch eure Smartphones und das ganze Zeug, was du hast, wirst du sehr früh mit Dingen konfrontiert, mit denen kannst du eigentlich noch gar nicht umgehen oder viele können noch gar nicht damit umgehen. Und wenn viele viel zu früh damit beginnen, versuchen umzugehen, haben viele viel später viel mehr Probleme. In ihren Ehen, in ihren Beziehungen, in dem tatsächlich, was bedeutet es, eine Beziehung aufzubauen. Und es dreht sich heute sehr viel bei uns um Sexualität. Hörst du Musik an, dreht sich sehr viel um Sexualität. Schaust du irgendeinen Film an, dreht sich sehr viel um Sexualität. Und das ist ein bisschen das, was vermittelt wird. So eine Grenzenlosigkeit. Und vor allen Dingen ist es ja alles ganz witzig. Und so alles überhaupt kein Problem. Wir sind alle irgendwie richtig glücklich. Und das ist, was der beschrieb, dieser Ron Hutchcraft, und sagte, dass dem gleicht diese Welt von jungen Leuten heute mehr und mehr eigentlich so einem Spielfeld, das keine Grenzen mehr hat. Und das ist das Problem daran, wenn es keine Grenzen mehr gibt, wisst ihr? Irgendwann pfeift halt jemand das Spiel ab und dann wird es brutal. Weil wenn ich mich daran gewöhnen muss, dass es Grenzen gibt, dann wird es brutal. Und deswegen ist es gut, wenn wir schon so früh wie möglich lernen, ein paar Grenzen zu haben. Und das hat auch was mit dem Thema heute Morgen im Gottesdienst zu tun. Ich schäme mich ein Stück für Deutschland auch, bin ich ganz ehrlich. Ich schäme mich ein Stück für die deutsche Theologie in Deutschland, christliche Theologie, wie sie genannt wird, die jungen Leuten vermittelt, das Zeug, was in der Bibel steht, das stimmt überhaupt nicht. Den Gott, von dem die Bibel spricht, das weiß man auch gar nicht so ganz genau, ob der existiert. Es spielt auch keine Rolle, ob der existiert. Versuch nur, ein guter Mensch zu sein. Wisst ihr, wie soll ich oft versuchen, ein guter Mensch zu sein, wenn ich merke, ich habe da Dinge in mir, ob es jetzt Unsicherheit ist oder ob es irgendwelche Lüste sind, die ich plötzlich aufgeschnappt habe von irgendwoher, mit denen werde ich gar nicht mehr fertig. Was mache ich jetzt? Und dann werden wir ein Volk derer, die zum Therapeuten gehen, weil wir wollen ja fertig werden damit. Und ich glaube, vieles liegt daran, dass die Gemeinde Jesu, sage ich ganz offen, versagt hat in der westlichen Welt. Wir haben uns auch verbürgerlichen lassen, wir haben uns das eigentlich nehmen lassen, von einem Gott zu sprechen, der das Unmögliche möglich macht. Von einem Gott zu sprechen, der wirklich ein Ziel hat, einen Plan hat, einen Sinn hat für dieses Leben. Von einem Gott zu sprechen, der einen Sinn und Plan hat für die Beziehung, die die Menschen leben. Und dass dieser Gott fähig ist, eine Beziehung auf ein solides Fundament zu stellen und selbst aus Dingen, von denen wir denken, die sind so kaputt, die können wir nie mehr wieder ganz machen, dass er aus dem was Wunderbares machen kann. Und da hört er heute Nachmittag ja auch noch mehr davon, auch von den verschiedensten Zeugnissen. Nachher auch, wenn der Dimitri und die Damaris auch hier sein werden, ein Stück aus dem Leben erzählen auch, was Gott fähig ist zu tun. Und das finde ich schade, wisst ihr, wenn du so heranwächst, dass du in der Grundschule bekommst es noch vermittelt. Ja, das ist toll, wenn man an so Geschichten glaubt wie Noah und Mose und all das. Und später dann, wenn du cleverer wirst, wenn du das Denken richtig beginnst, dann müssen wir dir eintrichtern, das ist alles ein Quatsch. Gerade in so einer Zeit, in der ein junger Mensch beginnt sich zu entwickeln, ob es von der Psyche her ist und natürlich von der Biologie her. Dein Körper verändert sich, dein Empfinden verändert sich und dein Denken verändert sich. Und gerade in so einer Zeit finde ich es interessant, erstaunlich, dass junge Leute so zwischen 13, 14, 15, 16 Jahren extrem bombardiert werden mit einem eigentlich anti-göttlichen Menschenbild, dass du deine eigenen Ideen zusammenschustern kannst und du wirst dann schon irgendwie fertig werden mit dem bisschen Leben und mit deinen Problemen, die du hast. Dafür gibt es dir dann später eben, gibt es genug Therapeuten, die schaffen das dann schon. Musst nur ab und zu mal ein bisschen was hinlegen, blättern, die helfen dir dann schon wieder raus. Viele Leute sind in unserer Gesellschaft, die sind gescheitert, die wollen das eigentlich auch gar nicht mehr. Das sind einige junge Leute vielleicht auch hier, die sagen, ich möchte überhaupt keine Beziehung leben, weil ich extreme Angst habe davor, enttäuscht zu werden. Weil ich eigentlich jede Menge Enttäuschungen erlebe, weil ich eben das kaum noch erlebe, dass jemand da ist, der sein Wort hält. Ja, das ist eine wichtige Sache, gerade auch für die Jungs unter uns. Das betrifft auch die Mädels, ja, und die Damen und die Herren, dass wir Menschen sind und werden, die vertrauenswürdig sind. Das spielt auch oft eine Rolle, dass manche sich nicht mehr darauf einlassen wollen, auf eine Beziehung, weil sie Angst haben, dass ich sowieso nicht vertrauen kann, dass das Vertrauen, das ich in eine Person setze, dass es eh zerbrochen wird. Wenn es nicht schon von Anfang an so geschärft ist, so zersprungen ist, dass du dich gar nicht mehr darauf einlässt. Das ist eine ganz große Gefahr. Deswegen gibt es heute auch München, habt ihr vielleicht schon mal gehört, soll die Hauptstadt der Single-Haushalte sein. Also nicht Leute, die jede Menge singen unter der Dusche, sondern Leute, die alleine sind, die überhaupt keine Beziehung eingehen möchten. Da werden ganze Häuserblocks, Wohnblocks, Hochhäuserblocks gebaut, nur für Leute, die allein für sich leben. Die anonym leben eigentlich. Und die auch einsam sind. Irgendwann wirst du einsam. Und viele sind dabei, die sagen, ich erspare mir das ganze Zeug von so einer zerbrechlichen Beziehung, die vielleicht morgen schon wieder aufgrund von irgendwelchen dummen Gründen wieder auseinandergebrochen ist. Und dann stehe ich vor dem Scherbenhaufen meines Lebens. Lieber lebe ich eine lose Beziehung. Manche leben überhaupt keine lose Beziehung. Also das, was wir so kennen, so den schnellen Sex, wie er immer propagiert wird, haben manche überhaupt kein Interesse dran. Das wollen sie gar nicht. Die wollen einfach nur leben. Die wollen einfach nur ihren Frieden haben, ihre Ruhe haben. Aber dafür, also schon dafür für Ruhe haben, aber nicht um allein zu sein, ist der Mensch angelegt. Weil die Schöpfungsbericht ganz am Anfang uns schon sagt, dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und das merkt jeder in diesem Zelt und ich glaube, jeder kann das bejahen. Es ist nicht gut, dass ich alleine bin, wenn ich mich alleine fühle. Das ist nicht gut. Und es ist gut, wenn ich Gemeinschaft habe. Und manche tun halt alles dafür, um ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Und manchmal eben auch fast vielleicht wie in so einem Club, okay? Heute im Profifußball oder Eishockey oder sonst wo spricht man drüber. Früher waren es 11 Freunde, aber heute sind es 11 Kollegen. Also wir haben überhaupt keine Beziehung zueinander. Wir verfolgen eine Sache, das machen wir, aber sonst haben wir nichts miteinander zu tun. Also weder der eine greift den anderen, noch der andere greift dem anderen ins Leben ein. Und spielt da eine Rolle drin. Dann ist das Dritte, dass viele heute ein Problem mit ihrem Wert haben. Da gehen wir heute Abend noch ein bisschen mehr drauf ein. Das ist eben die ganze Frage, wer bin ich, wo komme ich her? Dann ist für viele ist heute oft Flucht die Lösung. Das ist Verstecken auch in so eine sogenannte virtuelle Welt. Kennt ihr alle? Ne? Wer von euch ist bei Facebook dabei? Mal kurz die Hände hoch. Ich will eure Hände sehen. Ja, gut. Könnt ihr wieder runterheben? Okay, runter. Senken, nicht heben. Senken, okay. Okay, es sind jede Menge Leute. Wir hatten vor einem Jahr, hatten wir jemanden bei uns, der kam aus einem anderen Land zum Bodenseehof, um bei uns mitzuarbeiten. Und wir hatten nur eine Person am Bodenseehof, die konnte mit ihm eigentlich sprechen, weil das eine Person war, die Spanisch sprach. Es ist jetzt nicht meine Stärke, Spanisch zu sprechen. Aber dieser junge Mann, der kam aus einem spanischsprachigen Land, der kam zum Bodenseehof, eigentlich sollte er schon ein bisschen Englisch sprechen. Das hat er dann gleich geschmissen, als er feststellte, da gibt es auch jemanden, der ein bisschen Spanisch spricht. Und er hing die ganze Zeit am Facebook. Und was er geschrieben hat nach Hause war, er ist so alleine am Bodenseehof. Er fühlt sich so einsam. Und er hat nur mit seinen Leuten in dieser Welt konferiert, wisst ihr. Der hat gar nicht mehr vor Ort Beziehungen knüpfen können. Es ging gar nicht mehr. Und ich glaube, das stelle ich auch fest und das stellen wir unter den jungen Leuten fest, die bei uns zur Bibelschule kommen, sind einige dabei, die können gar keine Beziehungen mehr knüpfen. Die denken zwar, die haben eine Beziehung, weil sie sagen, ich suche uns einen cheap Deal raus, dass wir irgendwo hinfliegen am Travel Weekend. Aber das ist keine Beziehung. Also dieses Auge in Auge kommunizieren, weißt du, dieses Zeit miteinander verbringen, und das meinen dann manche, ja, das tue ich doch. Weil wenn ich über Facebook kommuniziere, verbringe ich doch Zeit mit anderen. Aber es ist nicht die Qualität an Zeit, die tatsächlich das ermöglicht, dass du eine Beziehung lebst, dass es eine Beziehung ist. Und das ist natürlich auch, wenn ich an meinem Computer sitze, ein Stück Versteckspiel. Das muss ich ja gar nicht unbedingt sein. Und ich sage nicht verpauschalisiert, alle, die da dran sitzen, das bist du eigentlich gar nicht. Aber manche, die dran sitzen, das bist du eigentlich wirklich nicht. Du lebst in einer ganz anderen Welt und du kannst dort auch leben in dieser Welt, weil dich niemand kennt. Und du gehst zum Beispiel in deine Schule, an deinen Studienplatz, an deinen Arbeitsplatz mit gesenktem Blick. Die Menschen kennen dich dort auch nicht. Also so ein Versteckspiel in dieser Welt. Und das ist ein bisschen trickreich an all diesen Medien, die wir haben, wisst ihr? Die uns eine Welt aufbauen, die nicht reell ist. Heute können manche Leute können sich eine Internet-Church aufbauen. Ja, deine Internet-Community. Du bist da zu Hause in dieser Internet-Community. Du gehst da zur Kirche in deinem Computer. Und du belügst dich dabei. Weil du kannst normalen Herausforderungen im Leben oft gar nicht entgegenstehen, weil du es nie gelernt hast. Weil die Menschen in deiner virtuellen Welt, die reagieren ja also grundsätzlich so, wie du dir das eigentlich vorstellst. Und du kannst ja auch reagieren gegenüber diesen Personen in deiner virtuellen Welt, eigentlich wie du dir das vorstellst. Aber das Leben ist halt nicht so. Und deswegen gibt es manche auch, die scheiden extrem, wenn es dann wirklich darum geht, Beziehungen zu leben. Weil eine Beziehung, die kannst du halt nicht am Küchentisch leben und dass du dir hin und her Facebookst. Immer eine Sonnenbrille drauf, immer das Pokerface an, damit niemand wirklich dich durchschauen kann. Das ist diese Welt des Versteckspiels. Heute Morgen war das auch klasse, so in diesem Schattenspiel. Ist ein bisschen fast wie so ein Schattenspiel des Lebens geworden, in unserer Welt, in der wir leben. Weil manches scheint reell zu sein, also die Umrisse scheinen noch reell zu sein, aber was dahinter wirklich vor sich geht, das kann ich gar nicht richtig einordnen. Und das ist auch ein großer Teil, warum heute manche Beziehungen nicht mehr klappen. Weil das wie ein Schattenspiel ist, da geht was vor sich, ich kann das überhaupt nicht einordnen. Ich weiß das gar nicht. Dass viele plötzlich sagen, Mensch, ich habe gedacht, ich kenne dich, aber ich kenne dich ja gar nicht. Dass wir plötzlich feststellen, Mensch, jemanden kennenzulernen, das dauert wirklich Zeit, das benötigt Zeit. Und du hast niemanden kennengelernt, nur weil du ihm seinen Steckbrief gelesen hast. Das fünfte, viele haben mit Ärger und Zorn zu tun. Viele junge Menschen haben erheblich mit Ärger und Zorn zu tun. Das bedeutet, dass es manche gibt, die sich selbst durch den Ärger und Zorn Schmerzen zufügen, weil es so überhand nimmt, auch diese Enttäuschung im Leben. Und manche können es gar nicht wirklich erklären. Wir erleben es auch bei den jungen Menschen, die zu uns kommen, wenn wir es nur einfach mal so festmachen könnte an einer Sache, aber mittlerweile sind die Probleme, die ab und an da sind und die dann Ärger und Zorn kreieren, die sind so vielfältig, ineinander so verschachtelt, dass es ganz schwierig wird, diesen Knoten zu lösen. Und sich einer auch darauf einlassen muss dann, dass dieser Knoten gelöst wird. Schaut, ich kenne einen jungen Mann, der ist gezeugt worden von einem Alkoholiker, der seine Mutter vergewaltigt hat. Und die Mama von dem jungen Mann, die saß im Rollstuhl, kam aus einem anderen Land, kam nicht aus Deutschland. Dieser junge Mann hat seinen Vater nie gesehen. Dieser junge Mann wuchs auf, seine Mutter hat nur Schuldgefühle gehabt. Und wenn er irgendwo hinging, hat versucht, Gemeinschaft zu haben mit Christen, ist er immer gescheitert. Ist immer gescheitert. Und dann zog er weiter so in seinem Leben, hat dann später Drogen genommen. Und das ist nicht immer das gleiche Bild, ja, aber das ist einfach sein Leben. Hat dann später Drogen genommen, ist kriminell geworden, war einige Zeit im Gefängnis gewesen, kam wieder raus, kam in Rehabilitation, extrem rebellisch, wieder irgendwas gemacht, wieder ein Ding gedreht, wieder ins Gefängnis gekommen und die Spirale ging einfach so weiter. Und mit denen haben wir dann, eine gewisse Zeit habe ich mit ihm zusammengearbeitet Und ich habe den von Herzen lieb, weil ich feststellte, diese ganze Sache in seinem Leben, das ist gar nicht so einfach zu auseinander zu fieseln. Und so gibt es mehrere Leben. Das ist nicht immer so extrem, aber es ist eine Tatsache. Und das kannst du da drin richtig sehen. Also Ärger, Zorn, Pferdsteigerung, das seht ihr heute ständig wieder. An der U-Bahn haben sie eine Frau halb tot geschlagen, einen Mann halb tot geschlagen, dies gemacht und jenes gemacht. In den Schulen, manche Lehrer, die wissen schon gar nicht mehr, soll ich jetzt Karate schwarzen Gürtel haben und dann noch ein bisschen Kung-Fu trainiert haben, damit ich auch fliegen kann und wir vielleicht ein paar Superman-Pillen einwerfen und Mr. America, Captain America-Schild mit in die Schule nehmen, damit ich überlebe. Wo sind wir gelandet? Und das ist das Bild einfach davon, wisst ihr, von dem, was in den Herzen drin ist. Viel Unverständnis und es ist gar nicht die Motivation, dass ich jemandem wehtun möchte, aber das ist da drin und ich kann darüber nicht herrschen. Und ich kann das nicht lenken, ich kann es nicht kanalisieren und das ist eine Beschreibung für manche junge Menschen, dass manche tatsächlich Hass auf alles und jeden haben. Das Sechste, können wir so sagen, Musik ist die Sprache dieser Generationen, die jetzt heranwachsen. Und in den Liedern wird es ausgedrückt, was viele wirklich empfinden. Worte, die du selbst nicht ausdrücken kannst, die werden da drin so richtig herangebildet. Und natürlich, damit wird ja auch Geld gemacht, die Leute, die die Musik schreiben, die machen sich viel Gedanken drüber, was kommt denn heute an? Und ankommen tut das, was gewünscht ist heute, mit dem sich Menschen auseinandersetzen. Und das Lied damals von dem Safia Naidu, der so sang, ihr fragt, warum wir so zornig sind. Und all diese Dinge, ist schon interessant, wenn du das dann hörst, dass sich Menschen damit auseinandersetzen. Siebtens, so eine Sinnlosigkeit. Das hat einen extremen Einfluss auf Beziehungen. Sinnlosigkeit, für was bin ich eigentlich da? Was ist das Ziel meines Lebens? Das habe ich am Anfang gesagt. Was ist eigentlich das Ziel meines Lebens? Jetzt, wenn du nur eine Beziehung aufbaust und jeder denkt sich, naja, das wird schon irgendwie werden. Und wenn du opposite sex, you know, was sind deine Ziele? Ja, Junge fragt Dame fragt Junge, was sind deine Ziele? Keine Ahnung. Weiß ja auch nicht so richtig. Und eigentlich, wenn ich so in die Welt hineinschaue, ist doch eh alles sinnlos. Für was mache ich das eigentlich alles noch? Für was buckle ich so hart in der Schule? Für was buckle ich so hart im Beruf? Für was gebe ich mir da Mühe? Für was gebe ich mir hier Mühe? Ist doch sinnlos. Und das prägt ein bisschen, nicht alle, aber manche. Und ich glaube, von den 10 Punkten, unter Umständen findet sich manche hier in dem Zelt bei einem dieser Punkte wieder. Achtens, das Leben im Jetzt. Ja, ich will jetzt was haben von diesem Leben. Das ist ja eigentlich eine Sache, die wir ebenso sehen können. Okay, ich möchte jetzt die Schuhe kaufen. Ich will jetzt das Lied runterladen. Ich will jetzt mit dir sprechen, deswegen skype ich jetzt. Ich lasse mir überhaupt keine Zeit mehr. Ein Leben im Jetzt. Morgen spielt überhaupt keine Rolle. Ich will jetzt will ich alles haben. Und wenn ich es haben kann, dann jetzt. Ich will mich auch nicht vertrösten lassen. Das ist auch ein Problem geworden in dem Bereich auch des geistlichen Wachstums für viele. Ich möchte nicht warten müssen. Ich will jetzt. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann lasse ich es einfach. Ja, aber das ist die Realität, weil Leben funktioniert nicht so. Nur wenn du in einer Welt lebst, in der Jetzt-Welt, jetzt bekomme ich alles, jetzt nehme ich mir, was ich will, jetzt will ich eine Antwort haben und ich will nicht warten müssen, dann wird es problematisch, wenn du nicht die Sichtweise hast, dass manche Dinge im Leben einfach ihre Zeit benötigen. Schaut, heute wurde gesagt, ich bin 30 Jahre verheiratet, 27, um ganz genau zu sein. Und ich würde sagen, meine Frau ist nicht da, ne? Ich bin glücklich. Okay, also bin tatsächlich glücklich. Das Interessante daran ist, dass wir 27 Jahre lernen, uns kennenzulernen. 27 Jahre lernen, uns miteinander auseinanderzusetzen. 27 Jahre lang lernen, was gefällt der anderen Person. 27 Jahre lernen, miteinander zu lachen, zu weinen, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Das bedeutet Wachstum. Und das ist eben, wenn du nur im Jetzt lebst, dann lässt du das. Weil du nicht eine Perspektive hast, und ich mach's fest an dem, das ist meine feste Überzeugung, Leute. Wenn du keine Perspektive von einem ewigen Gott hast, der wirklich eine Schau hat, dass was beginnt und er das auch zu Ende führt, dann lässt du es einfach. Warum soll ich mir Mühe geben? Eben, das wird eh nie anders werden. Nie bedeutet, naja, sagen wir mal, machen wir es mal fest, weißt du, wie viel Prozent hier sind, die sagen, ich bin ein Mensch, der wiedergeborene Christ ist, der mit Jesus lebt, aber ich sage, okay, ich habe da schon eine Woche dafür gebetet. Und ich habe heute Morgen schon dafür gebetet. Und es verändert sich nichts, weil ich will, dass es sich jetzt verändert. Das ist der Gedanke dahinter. Wie lange soll ich da noch drauf warten? Aber so funktioniert Leben nicht, Leute. Leben ist auf Entwicklung angelegt. Schaut, das Alter von den meisten, die heute hier sitzen, und auch die ein bisschen älter sind, so wie ich, und das war auf Entwicklung angelegt. Ich wurde irgendwann mal gezeugt, dann wurde ich geboren und dann lag ich so vor mich hin in mein Kinderbettle, ne, habe meine Mutter genervt, ständig gejault, weil ich was zum Essen will, konnte mich auch nicht richtig ausdrücken. Meine Mutter hat mich dann aufgehoben und sagte, Mensch, wenn du mir nur sagen könntest, was eigentlich los ist mit dir, ne, was du wirklich willst von mir, sag's mir doch. Oder soll ich mal nach unten schütteln oder wie auch immer, ja. Und jeder von uns wird sagen, das ist doch unsinnig. Ich meine, das kleine Kind, das kann doch gar nicht sagen, was ihm fehlt. Und trotz allem reagieren Menschen so, weil Menschen eben Menschen sind. Und wir würden alle sagen, wenn wir jetzt hier sitzen, wir würden alle sagen, guck mal, das Kind ist doch auf Entwicklung angelegt. Irgendwann muss es doch erstmal lernen, zu sprechen, sich auszudrücken. Und das ist auch Beziehung, ist auf Entwicklung angelegt. Irgendwann lernst du in der Beziehung wirklich zu sprechen, wirklich zu kommunizieren, wirklich in der Wahrheit zu leben. Also, dass der Mensch mehr und mehr kennenlernt, das bist du eigentlich wirklich. Und das braucht Zeit, weil da wird Vertrauen aufgebaut. Deswegen wollen manche auch gar nicht heiraten. Weil sie sagen, ja, das war alles zu kompliziert, die Sache. Ich habe immer gehört, wenn man dann verheiratet ist, ist alles ganz anders. Und ich glaube wirklich, die meisten würden sagen, es ist auch wirklich anders. Das ist das Geheimnis von Ehe. Das ist das Geheimnis von dem, dass du einfach so lose zusammenlebst. Das so immer mit dem Hinterkopf, muss man es nicht unbedingt haben. Aber die Möglichkeit ist immer gegeben. Ich kann einfach gehen, wenn es mir nicht passt, gehe ich morgen. Aber eigentlich, wenn du heiratest, versprichst du dir, und das ist eben schade, dass sich viele versprechen und viele von den vielen es nicht halten. Und ich sage es ganz bewusst, auch nicht halten können. Weil sie diesen ewigen Gott zum Teil nicht kennen, der das Unmögliche möglich macht. Der zwei Menschen, die unmöglich sind, in ihrem Verhalten, in ihrem Denken, die so weit von auseinander sind, wie Sonne und Mond oder Heinz und Franz Beckenbauer oder, die zusammenbringt und aus ihnen eins macht und sich da drin auch verherrlicht in dieser Beziehung. Das ist die große Sache. Und ich glaube, deswegen stehe ich zu dieser Aussage, das ist das größte Problem, dass uns in der westlichen Welt diese Perspektive von diesen ewigen Gott, der das Unmögliche möglich macht, die wurde uns genommen. Ich halte ja auch ab und an halte ich meine Hochzeit und ich sage es ganz bewusst, ich verheirate nur Menschen, die sagen, ich lebe bewusst mit Jesus. Ich lasse mich nicht auf das traditionelle Abenteuer ein, wir möchten mal eine schöne Hochzeit haben. Nicht zu sagen, dass so eine Ehe nicht halten kann, wisst ihr? Überhaupt nicht. Gar nicht. Die kann genauso glücklich gelebt werden, alles passt alles. Aber wenn es nicht läuft, wo soll ich ansetzen? Und mir ist es dann lieber, wenn ich bei Problemen ansetzen kann, dass ich weiß, ich habe Menschen vor mir sitzen, die haben den ewigen Gott in ihrem Herzen. Und da kann ich anknüpfen. Und kann anknüpfen und kann sagen, ihr seid beide angelegt darauf, dass dieser ewige Gott was aus eurem Leben macht. Und dafür ist auch diese Ehe angelegt, dafür ist diese Beziehung angelegt. Darauf ist diese Liebe angelegt. Aber wenn du immer nur im Jetzt lebst, Liebe kann warten. Und es ist auch wirklich so, Liebe kann warten. Das ist die Liebe Gottes, die kann warten. Die wird nirgendwo deutlicher gezeigt, finde ich persönlich, im Gleichnis, das Jesus bringt vom verlorenen Sohn. Manche von euch können es mal nachlesen, ne? In Lukas Kapitel 15, da geht es darum, dass der Vater, der Sohn sagt, Vater, ich möchte gehen, ich will mein Erbe ausbezahlt haben, ich will dich verlassen, ich will meine eigenen Wege gehen. Der Vater bezahlt ihm aus und lässt ihn einfach gehen. Er sagt ihm nicht, du wirst schon schauen, wo du bleibst. Der lässt ihn einfach gehen. Und als der Sohn alles verprasst hat, sein Leben ziemlich runtergeritten hat, hat er sich Gedanken gemacht und dachte, Mensch, ich gehe heim zu meinem Vater, da geht es mir besser, weil selbst den Sklaven geht es besser als irgendwem anderen bei meinem Vater. Ich gehe lieber wieder heim und ich sage meinem Vater, ich bin nichts wert, hat auch gleichzeitig erwartet wahrscheinlich, dass sein Vater ihn beschimpft und ihm sagt, du siehst, ich hätte dir gleich sagen können, du bist eine Flasche, absolute Versager, du fängst jetzt mal von ganz unten an und du arbeitest dich dann wieder nach oben und mach ja keine Fehler mehr und du weißt ganz genau, dass ich das nicht leiden kann und. Nichts. Der kommt heim und der Vater nimmt ihn einfach auf. Der Sohn sagt noch, ich bin's gar nicht wert. Und sein Vater geht gar nicht drauf ein. Gibt ihm neue Klamotten, neue Schuhe, feiert ein Fest für ihn, sagt, dieser mein Sohn war tot, doch siehe, er lebt. Daran freue ich mich. Das ist die Liebe, die Bibel meint. Liebe, die auch warten kann, die warten kann auf jemanden. So wie Gott letztendlich auf uns alle wartet, Leute. Auf uns wartet, um uns wirbt, auch bei so einem Meeting wie hier, und es zulässt, dass wieder einer hier ist oder 1000, 2000, 3000, die einfach hierher kommen und wieder keine klare Entscheidung treffen und wieder gehen und weiter so leben wie bisher. Und der Herr sagt das nächste Mal, wenn du nach Eidlingen kommst, hey, da ist auf dem Videoscreen, steht dein Name. Die größte Pfeife auf der ganzen Welt. XYZ. Du hast schon so und so viele Versprechungen gemacht. Und dann kommen all die Seifenblasen, dass du denkst, oh, wissen die das bloß, ne? Aber so ist Gott nicht. Der kann warten. Das ist Liebe. Und er hat die Fähigkeit, die Möglichkeit, Dinge im Jetzt zu machen. Aber das Tolle ist, in der Entwicklungsphase mit ihm, im Leben mit Jesus, ist Zeitspanne drin, ist Warten drin. Und das ist der Geist Gottes, der hat Geduld. Und das brauchen wir auch in Beziehungen, Leute. Und eine Beziehung, sagte mir mal jemand, das war natürlich schon eine raffe Aussage, aber eine Beziehung, sagte bei uns mal an der Bibelschule jemand, die wird nicht im Bett, wird die gebildet, eine Beziehung. Also er meinte Sexualität, sondern die wird vorm Bett, wird eine Beziehung geformt. Und zwar, er sagte das ein bisschen so, wir würden sagen old-fashioned, aber ich glaube, wir verstehen, was er damit meinte. Vor dem Bett, auf den Knien miteinander betend, da formt sich eine Beziehung heraus. Das fand ich sehr interessant, habe ich nie vergessen, dass diese Aussage von ihm, ich lebe diese Aussage nicht unbedingt immer so, ne? Aber ich habe die immer im Hinterkopf. Weil er meinte, dieser Mann, Beziehung oder Liebe hat nichts mit Lust zu tun. Lust ist ein Teil davon, von Beziehung. Aber es ist nicht die Beziehung. Lust ist ein Teil von Liebe, aber es ist nicht Liebe. Liebe ist was Stärkeres. Davon singen ja all die Schlagerbarden der ganzen Welt. Der Eurovision Song Contest, der war wahrscheinlich wieder voll von schmachtigen Liedern, von all dieser Liebe und unter Umständen von Leuten gesungen, die schon die 5., 6., 7., 8., 9., 10. Beziehung haben. Und es wieder so zum Ausdruck bringen. Aber jedes Mal fallen sie wieder auf diese Falle der Lust herein, der Erwartungen, des Ich will das jetzt. Ich möchte ihm keine Zeit geben, dass es sich aufbaut. Also, dass sich Liebe auch entwickeln kann. Dass sie wachsen kann. Und da kann man viel kaputt machen, wenn man manche Pflänzchen zu früh berührt. Und es ist tatsächlich so, dass in der Bibel steht auch, wecke die Liebe nicht zu früh, steht im Hohelied. Wecke die Liebe nicht zu früh. Es gibt ihn zu früh. Und es weiß, wisst ihr, das sehen wir in der Welt, in der wir leben, das gibt ihn zu früh. Viele leiden darunter auch. Vor Jahren habe ich mal hier ein Seminar gehalten, da ging es auch um Selbstbefriedigung und all diese Dinge. Viele leiden darunter, weil sie nicht fertig werden damit. Weil sie so bombardiert sind von all diesen Gedanken. In der Pornografie, schaut Internetpornografie, sagt man, dass so 78% von Männern da drin richtig involviert sind. Und der Rest sind Frauen, die da auch drin hängen in dieser Welt und manchmal nicht mehr damit fertig werden, weil sie zu früh mit Dingen konfrontiert waren, die so in diese Entwicklungsphase hineingebrochen sind im Leben und dir niemand Schutz angeboten hat, einen Schutzraum. Im Gegenteil, das soll heute noch viel früher, soll das ins Leben von jungen Menschen hineingelegt werden. Und ich glaube, das fördert noch mehr zerbrochene Beziehungen. Und die bringen dann manchmal das heraus, eine Hartherzigkeit. Hartherzigkeit Partnern gegenüber. Hartherzigkeit auch jetzt im ganz normalen Umgang als Freunde. Ja, Hartherzigkeit, weil Enttäuschung kommt. Und ich kann mit dem nicht umgehen und ich kann mein Herz selbst nicht weich machen. Das ist eine große Not, die manche wenigstens erleben, durchleben und auch durchleiden. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig und es ist so wichtig. Und es ist das Einzige, wozu ich Mut machen will, wirklich, dass wir alle eine Perspektive bekommen von diesem Gott, der das Unmögliche möglich macht. Der Seelen heilen kann, Seelen wiederherstellt, der fähig ist dazu. Das braucht seine Zeit. Das, was zerbrochen ist, das zu heilen, das benötigt seine Zeit. Und es geschieht nicht immer einfach im Jetzt. Und ich möchte euch Mut machen, in manchen Beziehungen zu warten. Zu warten. Und es geschieht am besten, wenn ich den in meinem Herzen trage, der wusste, was Warten bedeutet. Und es ist Jesus Christus. Wenn ich ihm das immer wieder hinlege, auch meine Kämpfe, auch diese Enttäuschung, auch die Tränen, auch die Wünsche, die ich habe. Heute wird grundsätzlich bei uns im deutschen Kontext wird grundsätzlich später geheiratet. Es hat viel was damit zu tun, einfach mit den Ausbildungsgängen, die alle ein bisschen anders sind. Das bringt natürlich auch die Herausforderung mit sich, dass man unter Umständen auf manche Sachen länger warten muss. Das führt auf der einen Seite beim weiblichen Geschlecht zum Teil zu großen Enttäuschungen, weil es viele junge Frauen gibt und die ich treffe, viele kommen zu uns zum Bodenseehof auch, die sagen, ich habe nicht mehr lange Zeit, jung zu bleiben, aber ich finde keine Mannheims. Ich finde keinen Mann, der bereit ist zu sagen, ich möchte mich ganz auf dich einlassen, ich möchte mich ganz auf ein Leben mit dir einlassen. Und manche junge Frauen sagen mir dann, ich möchte nicht mehr warten, ich will auch nicht mehr rumspielen. Und manche sagen mir, ich wollte auch nie rumspielen. Mein einziges Ziel, meine einzige Sehnsucht war, ich wollte einen Mann fürs Leben finden. Und wo anders als in der Gemeinde Jesu kann so ein Wunsch eigentlich und sollte auch so ein Wunsch Wahrheit werden können, Leute? Aber wir treffen heute auch mehr und mehr in unserer Spaßgesellschaft, und ich will es so auf den Punkt bringen. Treffe ich mehr junge Männer, die fahren große Autos, die gehen zum Skifahren, die machen dies und machen jenes, aber bloß nicht binden. Bloß nicht festmachen. Weil ich bin auch so glücklich. Wenn du 45 bist, wirst du sehen, wie glücklich du bist. Ja, das dauert noch lange. Genau. Es dauert noch lange. Ich treffe einige, die sind in dem Alter, und ich kann euch sagen, wie glücklich die sind. Weil ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe mich um meine Schulausbildung gekümmert, Berufsausbildung gekümmert, habe mich dann darum gekümmert, dass ich im Beruf weiterkomme, natürlich, weil wir im Schwabenland leben, ne? Aber es ist nicht bloß im Schwabenland so. Und da noch ein Studium draufpacken und hier noch ein Studium draufpacken und lieber dreimal abgesichert sein. Das ist das Bild von Menschen, glaube ich, würde der Herr Jesus sagen, von Menschen, die keinen Vater im Himmel haben, Leute. Die machen das nur, weil sie Angst haben. Haben Angst vor der Zukunft, weil sie den Gott nicht vertrauen, der die Zukunft in der Hand hält. Und wir brauchen in Deutschland wieder junge Männer, und ich sage es bewusst in diesem Setting, junge Männer Jesu, die ihm zulassen, dass er die Zukunft regiert. Junge Männer, die sagen, mach aus mir einen Mann nach deinem Herzen. Junge Männer, die sagen, mach aus mir einen Mann, dem man vertrauen kann, Jesus. Ein Mann, der ein Fundament hat. Mach aus mir einen Mann, den sein Ja ein Ja ist und sein Nein ein Nein. Und klar braucht man dann auch in dieser Gesellschaft junge Frauen, die das eben jungen Männern auch zulassen, dass sie Männer werden können, wisst ihr? Ich finde es oft so witzig, wenn ich irgendwo reingehe und eine Frau die Tür aufhält. Brauche ich nicht. Das kann ich selbst. Das sagen sie nicht, aber das vermitteln sie mir. Nee, das mache ich schon selbst. Sie greifen alles selbst zum Torhandle. Das bin ich gar nicht gewöhnt, sagen die. Brauche ich nicht. Habe ich alles selbst. Ich bin selbst smart. Ich habe all dies auch selbst gemacht im Leben, und ich brauche jetzt keine Memme mehr, die mir noch die Tür aufhält. Das kann ich alles selbst. Also wisst ihr auch, wir brauchen wieder ein biblisches Bild von Mannsein und von Frausein. Das benötigen wir. Und das hat große Auswüchse angenommen in unserer Gesellschaft, dass wir das verloren haben. Es hat auch was mit der Pädagogik zu tun, dass es mehr die Jungs mehr fast vermädlicht werden in vielen Bereichen. Und eben dann junge Frauen ranwachsen und du sollst auch deine Frau stehen in der Berufswelt. Und dann ständig diese Prognosen, die nach außen gegeben werden, ja, Frauen werden immer schlechter bezahlt als Männer, und wenn Frauen so ATU fahren und die Reifen wechseln lassen, dann wird immer mehr abgezockt als den Männern und lauter so Zeug. Das sind ja oft auch so plakative Aussagen, die zu einem großen Teil in sich selbst gar nicht passen. Aber das spielt auch keine Rolle, weil es eh keine nachprüft. Aber auf jeden Fall verfehlt es nicht seine Wirkung. Es erzeugt so eine Bewegung. Wisst ihr, ich glaube, das wie gestern Abend, finde ich stark. Slackline, ich kann es nicht. Hätte es wahrscheinlich auch keine vermutet von mir. Aber jetzt nehme ich so dieses Bild. Jetzt habe ich so drei Jungs, die echt fit drauf sind. Und die vielleicht saß gestern Abend eine junge Frau da und sagte, Mensch, die sind cool drauf. Und jetzt kann es passieren in deinem Leben, dass du nur in deine Slackline verliebt bist praktisch. Das mache ich, dafür lebe ich, dafür trainiere ich, dafür bin ich da. Und das ist ein bisschen so diese Welt, in der wir leben. Ich finde es stark, wisst ihr, dass ich glaube, dass das junge Frauen sich wirklich einen Mann wünschen. Das muss keiner sein, der immer so, ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich heiße und es tut mir sogar leid, dass mein Name noch eingefallen ist und so. Ich entschuldige mich 10-mal, dass ich auf diesem Planeten bin. Um das geht's nicht. Es geht auch aber nicht um den, ey Schnecke, hey, du kannst froh sein, dass ich auf diesem Planeten bin, hey, weißt du? Ja, um das geht's auch nicht. Ich glaube, das, was die Bibel sagt mit einem Mann Gottes, ist jemand, der wirklich auch angreifbar ist. Jemand, den man auch durchschauen kann. Weil er jemand ist, der transparent ist. Aber jemand, der in sich selbst wahrhaftig ist. Jemand, zu dem man auch aufschauen kann. Weil es jemand ist, der sein Wort hält. Und ich mich nie 10-mal fragen muss, was meint er jetzt dabei? Und das ist eine große Herausforderung, glaube ich, für die Gemeinde Jesu, junge Frauen wieder heranwachsen zu lassen und junge Männer heranwachsen zu lassen, die Frauen nach dem Herzen Gottes werden können, die wirklich fragen, Jesus, was willst du von meinem Leben? Wie soll das gestaltet werden? Nicht, was will die Gesellschaft von meinem Leben? Und junge Männer heranwachsen. Jesus, was willst du von meinem Leben? Nicht, was wird mir von der Gesellschaft überstülpt, sondern was möchtest du? Und in dem dann auch mutig sein zu sagen, ja, im Namen Jesu will ich diese Beziehung eingehen. Und im Namen Jesu bringen wir diese Beziehung auch vor dem Thron Gottes. Und das wünsche ich mir so sehr, ich wünsche mir für meine eigenen Kinder, dass sie Beziehungen leben, die vor dem Thron Gottes gebracht werden. Und wenn sie vor dem Thron Gottes sind, wisst ihr, dann wird auch die Liebe Jesu bestimmen. Auch die Liebe Jesu, die rein ist, die nicht ihren Vorteil sucht, sagt der Apostel Paulus, die warten kann, die geduldig ist. Liebe Jesu, die sich nicht aufmotzt und aufbaut vor den anderen, sondern die den anderen wachsen lässt, den anderen aufbaut, dem anderen Mut zuspricht, den anderen Vertrauen auch zuspricht, damit der andere auch Vertrauen entwickeln kann. Ich glaube, das ist wichtig geworden, wieder in der Zeit, in der wir leben, Leute. Und wir brauchen es, wir brauchen eine junge Generation, die Gemeinde Jesu in der westlichen Welt benötigt diese junge Generation, die das wieder lebt. Aber leben können wir es nur, wenn der die Liebe Gottes ist, Christus, wenn er wirklich das Zentrum ist, Leute. Und das ist für mich der gleiche Kampf wie für jeden anderen in diesem Zelt. Und ich will da kein Heuchler sein, ist da? Ich würde euch gern sagen, boah, das ist locker. Kann ich nicht. Aber was ich sagen kann ist, und darum dreht sich ja auch ein bisschen so das Hauptthema, ein bisschen so auf der Pfingsttagung, wenn wir lernen zu beten, Und ich bin dabei, zu lernen zu beten, Leute. Ich kann es nicht. Manchmal höre ich so meine Worte und denke, oh, die hören sich ganz gut an. Aber meistens, muss ich ehrlich sein, fühle ich mich so leer im Herzen. Und ich sagen muss, Jesus, lehr mich zu beten. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, wirklich. Und dann auch in der Gemeinschaft mit anderen dafür zu kämpfen. Um Beziehungen. Und das zu lernen. Und das wünsche ich euch. Ich will gern noch für Gespräch bereit sein im Anschluss. Aber ich wünsche euch, dass ihr das im Herzen mit rausnehmt. Ich will eine Frau nach dem Herzen Jesu werden. Und ich will ein Mann nach dem Herzen Jesu werden. Das will ich. Und ich will bereit sein, die Dinge abzulegen, die mir überstülpt wurden. Ich will noch beten. Herr Jesus, danke, dass du uns alle kennst und siehst. Und Herr Jesus, du weißt um die Sehnsüchte und Wünsche und Ziele von jedem Einzelnen heute hier in diesem Zelt. Herr Jesus Christus, du weißt, wie schwer es uns fällt oft, das überhaupt zu denken. wie du dir Leben, wie du dir Beziehung, wie du dir Liebe vorstellst. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du gerne bereit bist, unsere Herzen wirklich zu ergreifen und auch auszufüllen. Und uns auf diesen Weg zu leiten, um der Gerechtigkeit, auch auf dem Weg der Gerechtigkeit als Mann und Frau Gottes zu leben, nach deinem Herzen. Diese jungen Frauen, die hier heranwachsen, Herr, die sich so gerne einen Mann wünschen, der dich liebt. Diese jungen Männer, die heranwachsen, die so Freude am Leben haben und die manchmal so verunsichert werden in dieser Gesellschaft. Herr, dass du ihnen das schenkst, dass sie dich als Fundament haben dürfen. Das kannst nur du wirken, durch deinen Heiligen Geist wirke es. Dass sie Mut bekommen, feste Schritte im Leben zu gehen. Mut bekommen, Beziehungen aufzubauen. Mut bekommen, bewegt von deiner Liebe auch, Liebe zu leben in dieser Welt. Auch in Beziehungen. Herr, das bitte ich dich. Für diejenigen unter uns, die hart geworden sind, schenke ihnen ein weiches Herz. Für diejenigen unter uns, die mit dem Sinn des Lebens kämpfen, öffne ihnen die Augen drüber, über deine Ziele, über deine Wege, Herr, über deine Wahrheit. Über allem möchte ich bitten, dass wir Menschen sein dürfen, die gesegnet sind von dir, dass wir ein Segen sein dürfen für diese Welt. Dass die Welt an unserem Leben, an unseren Beziehungen erkennen darf, so fragil wie es auch immer sein mag, dass du lebendig bist und dass du der Gott der Götter bist und wirklich Veränderung schaffst und Erneuerung schaffst. Um deines Namens willen. Amen.